Diese Folge von Legal Leading, der Arbeitsrecht-Guide, wird präsentiert von LexisNexis, Ihr Partner für digitale Rechtsinformation und juristische Innovation. Mehr erfahren Sie unter www.lexisnexis.at.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Legal Leading, der Arbeitsrechtsguide. Restrukturierungen beschäftigen derzeit viele Unternehmen. Wirtschaftlicher Druck, steigende Kosten oder veränderte Marktbedingungen machen Anpassungen oft notwendig. Manchmal als Reaktion auf aktuelle Herausforderungen, manchmal auch, um sich frühzeitig für die Zukunft aufzustellen. Solche Maßnahmen wirken sich regelmäßig auf die Belegschaft aus und werfen damit auch Fragen nach den Mitwirkungsrechten von Betriebsräten und Gewerkschaften auf. Welche Rolle Arbeitnehmervertretungen in solchen Veränderungsprozessen spielen und wie weit ihr Einfluss tatsächlich reicht, ist allerdings von Rechtsordnung zu Rechtsordnung sehr unterschiedlich. Gemeinsam mit unseren heutigen Gästen werfen wir deshalb einen Blick nach Deutschland und vergleichen die dortige Rechtslage mit jener in Österreich. Und eines können wir bereits vorwegnehmen. Manche der heute beschriebenen Mitbestimmungsrechte werden österreichischen HörerInnen vermutlich deutlich weitreichender erscheinen, als sie es aus der heimischen Praxis gewohnt sind. Viel Freude mit dieser Folge von Legal Leading.
Herzlich willkommen zu Legal Leading, der Arbeitsrechtsguide. Ich bin Katharina Körber-Riesack.
Und ich bin Julia Berger.
Wir sind Rechtsanwältinnen bei der Körber-Riesack Rechtsanwalts GmbH und bieten in diesem Podcast Einblicke in aktuelle Themen und Fragestellungen des Arbeitsrechts. Fundiert, verständlich und auf Augenhöhe.
Dabei blicken wir über das Juristische hinaus, betrachten auch gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Zusammenhänge.
Schön, dass Sie dabei sind. Ja, ich freue mich sehr, beziehungsweise wir freuen uns sehr, Julia und ich, dass wir heute Besuch haben aus Deutschland, nämlich aus meiner alten Heimat. Also wenn ich heute ein bisschen deutscher spreche als sonst, dann liegt das einfach daran, dass ich mich so freue, wieder mit meinen Landsgenossen zu sprechen. Wir haben heute zu Besuch Tobias Brors und Jeremy Bister, sind beide Partner von Push Walig Workplace Law. Hallo Tobias, hallo Jerry.
Hallo, guten Tag,
hallo. Hallo, schön, dass ihr nach Wien gekommen seid extra, nur für diesen Podcast. Nein, wir haben heute auch eine große Sommerparty. Wollt ihr euch selber vielleicht noch kurz vorstellen, was ihr macht und was euch nach Wien treibt jetzt?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, heute in der schönen Stadt Wien zu sein. Ja, Jeremy Bister, bin Partner bei Push Walig, bin seit 15 Jahren im Arbeitsrecht unterwegs, machen viel Restrukturierungsberatung und ja, freuen uns heute, hier mit euch den Podcast machen zu dürfen.
Danke. Hallo Tobi.
Vielen Dank für die Einladung. Ja, Tobias Brors ist mein Name, ebenfalls Partner bei Push Walig. Ähnlich lange im Beruf wie Jerry. Bei mir gibt es vielleicht noch die Besonderheit, dass ich als Anwalt zwar immer auf der Arbeitgeberseite tätig war, als Student aber bei AOL Deutschland einen Betriebsrat gegründet habe.
Oh.
Und eigentlich von der Arbeitnehmerseite komme und vor dem Hintergrund die Restrukturierungsthematik eben auch von der anderen Seite des Tisches kenne.
Ja, das ist immer gut, glaube ich. Perspektivenübernahme, wunderbar. Wir waren ja vor kurzem bei euch, also Julia Engler und ich waren bei eurer Jubiläumstagung in Frankfurt und da habe ich mir einen Vortrag angehört über deutsches Urlaubsrecht und habe mir erst gedacht, was soll denn da bitte so unterschiedlich sein? Deutschland, Österreich, Urlaub, da kann ja gar nicht, es war alles anders, wirklich alles, komplett anders als bei uns. Aber heute reden wir nicht über Urlaub zum Glück, sondern eben über Restrukturierungen und wir sind eben ganz gespannt, was eben die Unterschiede sind zwischen Deutschland und Österreich. Meine Prognose ist, in Deutschland ist alles viel schlimmer. Aber mal schauen, ob das so stimmt. Ich würde gerne mal ins Thema einsteigen. Wir haben ja heute das Thema Mitbestimmungsrechte eben von Betriebsräten und Gewerkschaften, allenfalls auch bei Restrukturierungen. Wir haben in letzter Konsequenz eigentlich nur Informationspflichten des Arbeitgebers und Beratungsrechte des Betriebsrats, der die verlangen kann und dann hinten raus Sozialpläne und so weiter. Aber wie ist es denn in Deutschland allgemein um die Mitbestimmung bei Restrukturierungen bestellt?
Wenn eine Restrukturierung ansteht und eine solche knüpft man an die sogenannte Betriebsänderung, also das heißt, da gibt es eine gewisse Erheblichkeitsschwelle, die erreicht sein muss und zwar immer bezogen auf die jeweilige Betriebsgröße, dann gibt es einen Anspruch des Betriebsrates, mit ihm über diese Betriebsänderung zu verhandeln. Und diese Verhandlung muss stattfinden zu einem Zeitpunkt, wo die unternehmerische Entscheidung über die Zielstruktur noch nicht final ist. Also das heißt, der Betriebsrat soll, so das gesetzgeberische Leitbild jedenfalls, eine reale Einflussnahme auf die Zielstruktur haben. Typischerweise ist es so, dass der Unternehmer natürlich schon ein ziemlich klares Bild hat über das, was er erreichen möchte, weil eben entweder strukturelle oder Kostenzielwerte da im Vordergrund stehen. Es ist allerdings tatsächlich auch typisch, auch wenn der Arbeitgeber vielleicht mit einem anderen Mindset erstmal reingeht, dass der Betriebsrat sehr wohl noch Änderungen herbeiführen kann. Aha. Einfach dadurch, dass er aus seiner vielleicht stärker betrieblichen Perspektive doch die ein oder andere reale Verbesserung nochmal in den Entscheidungsfindungsprozess reinbekommt. Oder aber auch vor dem Hintergrund, dass sich ein politischer Kompromiss beispielsweise ergibt. Ja, also dass der Betriebsrat ja natürlich auch etwas rausholen muss für seine Belegschaft und er darauf dringt, die ursprünglich formulierte unternehmerische Entscheidung zu seinen Gunsten beeinflusst zu haben. Was natürlich eben auch wiederum dazu führt, Arbeitgeber wissen das, insbesondere dann, wenn sie beraten sind, dass sie vielleicht ein bisschen höher zielen, wenn sie in die Gespräche reingehen, als es ihrem eigenen Zielwert entspricht.
Ja, absolut richtig. Also so ein Stichwort Verhandlungsmasse, nicht nur beim Sozialplan, sondern auch bei der Maßnahme, die letztendlich an dem Interessenausgleich, den man auch verhandeln muss, mündet. Und insofern mal ein klassisches Beispiel, wenn ich sage, ich plane Abbau von 200 Mitarbeitern, dann ist es vielleicht auch ein Erfolg des Betriebsrats, wenn man am Ende irgendwie nur 150 in Anführungsstrichen abbaut. Mhm. Das kann ein Verhandlungserfolg sein oder beispielsweise auch, dass ein Betriebsrat versucht, dann eine Beschäftigungssicherung zu verhandeln für die Mitarbeiter, die dann noch, sage ich mal, im Betrieb weiterhin nach dieser Personalabbausmaßnahme im Unternehmen verbleiben, dass die zumindest eine Perspektive haben und eine Absicherung hinten raus.
Aha. Naja, das ist dann doch durchaus anders als bei uns, weil der Einfluss auf die Maßnahme ist zwar theoretisch gegeben, praktisch aber fast null eigentlich in unserer Erfahrung. Die Frage ist, was sind die Druckmittel, die die Betriebsräte in dem Fall haben, die dazu führen, dass man wirklich auch Änderungen der Maßnahmen überlegt? Also wie wird das verhandelt?
Also die Druckmittel ganz originär aus dem Verhandlungsprozess ergibt sich daraus, dass vor Abschluss der Interessenausgleichsverhandlungen und abgeschlossen sind sie auch erst dann, wenn im Zweifel im Falle einer innerbetrieblichen Nichteinigung durch eine Einigungsstelle das finale Scheitern festgestellt worden ist, dass der Arbeitgeber die Maßnahme vorher nicht umsetzen darf. Also das heißt, dieser Verhandlungszeitraum darf nicht bereits dadurch ad absurdum geführt werden, dass der Arbeitgeber die Maßnahme umsetzt und den Verhandlungsanspruch des Betriebsrates unterläuft. Es gibt zwar keinen gesetzlichen Unterlassungsanspruch, allerdings gewähren viele Landesarbeitsgerichte, die meisten in Deutschland, dem Betriebsrat einen solchen Unterlassungsanspruch. Und die Verhandlungen sind ganz häufig durch ein gewisses Zeitspiel geprägt, kann man durchaus sagen. Manche unternehmerischen Entscheidungen, die natürlich wirtschaftlich motiviert sind, machen unter Umständen keinen Sinn mehr, wenn die Verhandlungen zu lange dauern. Und insoweit hat der Betriebsrat häufig einen Hebel, wo es um Schnelligkeit gegen Geld oder alternative Konzeptionierungen oder aber Vorteile gibt. Und da ist tatsächlich der Hebel für den Betriebsrat in dieser allgemein unternehmerischen Überlegung, Veränderungen herbeizuführen. Einfach weil es ökonomisch Sinn macht, nicht nur strikt den unternehmerischen Plan wie von Anfang an gefasst zu folgen, sondern vielleicht auch in Alternativen zu denken, weil der Betriebsrat seine Kooperation mitbringen muss. Es gibt noch einen weiteren Aspekt. Mhm. Das sind sogenannte Kopplungsgeschäfte. Der Betriebsrat hat in Deutschland, und das ist nach unserer Kenntnis einzigartig im weltweiten Vergleich, sehr starke Mitwirkungs- und Gestaltungsrechte bei allen möglichen Themen. Ja. Nicht zuletzt bei der IT-Mitbestimmung, wo de facto aufgrund der technischen Entwicklung so ziemlich jeder Wertschöpfungsprozess mittlerweile einem Einigungserfordernis unterliegt. Und Betriebsräte, die ihre Karten gut ausspielen, können eben auch in Bereichen, wo sie keine harte Mitbestimmung haben und kein Mitgestaltungsrecht, wie das beim Interessenausgleich eigentlich der Fall ist, darüber ausspielen, dass sie auf anderen Ebenen, wo sie diese Gestaltungsrechte haben, so viel Druck ausüben, dass es für den Unternehmer ja nur Sinn macht, sich in irgendeiner Art und Weise flexibel zu zeigen, auch im Hinblick auf die Ausgestaltung der unternehmerischen Maßnahme.
Ja gut, also das kennen wir auch, den betriebsrätlichen Kuhhandel, den gibt es in Österreich auch, also dass man mit anderen Themen Druck macht.
In letzter Zeit wird ja auch darüber diskutiert, ob man etwaige Betriebsänderungen mit einer einstweiligen Verfügung verhindern kann. Wie ist das in Deutschland?
Ja, also das, was Tobi eben schon sagte, dass im Prinzip, wenn ich eine Maßnahme einseitig umsetzen will, ohne, sage ich mal, diesen gesetzlichen Prozess, Interessenausgleich, Sozialplanverhandlungen sauber durchzuführen, dass dann halt je nach Bundesland und je nach Landesarbeitsgerichtsbezirk, in dem der Betrieb ist, halt teilweise die Gerichte sagen, wenn der Interessenausgleichsverhandlung nicht versucht wird, beziehungsweise über eine Einigungsstelle das Scheitern erklärt wurde, dass ich dann als Betriebsrat eine einstweilige Verfügung erwirken kann. Das ist aber immer abhängig von Landesarbeitsgerichtsbezirk. Früher hat man immer gesagt, es gibt so ein bisschen dieses Nord-Süd-Gefälle in Deutschland, ja, dass vor allem in Norddeutschland eher der Unterlassungsanspruch gegeben wird, in Süddeutschland nicht. Das ist aber nicht mehr ganz so stringent. Mittlerweile ist das ja so ein ziemlicher Flickenteppich, ne, wo man die Unterlassungsverfügung bekommt und wo nicht. Aber ja, der ist zwar gesetzlich nicht festgeschrieben, aber durch die Rechtsprechung wird der in Teilen von der Gerichtsbarkeit anerkannt.
Also was mir jetzt sofort irgendwie als Frage unter den Nägeln brennt, was ich glaube auch unsere österreichischen Hörerinnen und Hörer überlegen, ist, wie lange dauert denn so ein Prozess? Weil der ist offiziell beendet, wenn man sich geeinigt hat oder wenn diese Stelle sagt, er ist abgeschlossen durch Nichteinigung, so hätte ich es jetzt verstanden. Wie lange dauert das denn maximal?
Also wir geben in aller Regel einen Zeitraum zwischen 2 und 6 Monaten an.
Ach, ja. Schon, ne?
2 und 6 Monate, also 2, 3 Monate, wenn es wirklich bei einer rein innerbetrieblichen Auseinandersetzung bleibt. Wenn die Verhandlungen innerbetrieblich scheitern und eine Einigungsstelle angerufen werden muss, dann verzögert sich das in aller Regel nochmal ein wenig. Allein aufgrund dessen, weil man sich erstmal auf den Vorsitzenden der Einigungsstelle einigen muss. Und falls das zwischen den Parteien nicht möglich ist, dann gibt es eben ein sogenanntes gerichtliches Einsetzungsverfahren, was eben auch im Hinblick auf Ladungsfristen, selbst wenn die relativ kurz sind in dieser Verfahrenskonstellation, zu einer zeitlichen Verzögerung führt. Und dann geht es ganz klar um die Terminkalender der einzelnen Beteiligten. Und es ist auch durchaus nicht unüblich, dass die Frage der terminlichen Verfügbarkeit da durchaus zu einem taktischen Mittel irgendwie eingesetzt wird an der einen oder anderen Stelle.
Das kann ich mir gut vorstellen. Aber gibt es denn am Anfang auch sowas wie eine Verhandlungsförderungspflicht, dass man sagt, also man kann jetzt nicht zwar als Betriebsrat Verhandlungen verlangen, aber dann erst in 3 Wochen wieder Zeit haben? Also oder kann man da verzögern auf Teufel komm raus, wenn man möchte?
Ja, gesetzlich gibt es da keine Fristen. Mhm. Aber ich bin natürlich als Betriebsrat schon angehalten, entsprechend, sage ich mal, Verhandlungstermin auch zur Verfügung zu stellen. Aber es ist natürlich immer so ein bisschen, weil der Betriebsrat hat natürlich auch einen Betriebsratsanwalt, den er zur Seite gestellt bekommt, dessen Terminkalender.
Den ja bei euch auch der Arbeitgeber zahlt, wenn den, ich richtig
genau, den muss ja der Arbeitgeber zahlen. Und oftmals hängt es dann immer so ein bisschen an dem Betriebsratsanwalt, was die terminliche Verfügbarkeit angeht. Das Druckmittel des Arbeitgebers ist natürlich, sag ich mal, wenn ich als Betriebsrat nicht verhandle, dass ich dann irgendwann frühzeitig für gescheitert erkläre und das Ganze in die Einigungsstelle treiben, um dann, sag ich mal, auch so ein bisschen den zeitlichen Druck wieder drauf zu kriegen. Mhm. Aber ich sag mal, man versucht natürlich am Anfang schon, das erstmal innerbetrieblich zu klären, weil dieses Einigungsstellen-Einsetzungsverfahren, insbesondere dann, wenn der Betriebsrat, sage ich mal, so diese Verzögerungstaktik fährt, was ja letztendlich so ein bisschen das Schwert ist, was er hat. Er kann die Maßnahme nicht verhindern, aber er kann sie zumindest ein Stück weit verzögern, dass sie dann gerade bei so einem Einigungsstellen-Einsetzungsverfahren halt auch des Öfteren, allein das kann schon 2, 3 Monate dauern, wenn ich das gerichtlich einsetzen lassen will, weil ich kann theoretisch ja auch nochmal in die zweite Instanz gehen, was das Einsetzungsverfahren angeht. Mhm. Und die Gerichte sind da auch nicht an irgendwelche Fristen gebunden, bis wann, sage ich mal, ne, es ist kein einstweiliges Verfügungsverfahren, dieses Einsetzungsverfahren, sondern ein ganz normales Beschlussverfahren. Und dann ist da quasi erstmal 3 Monate Stillstand. Also das heißt, bevor ich als Arbeitgeber, sage ich mal, voreilig die Einigungsstelle anrufe, versuche ich doch erstmal noch auf dem Verhandlungswege weiterzukommen. Aber diese Terminfindungsphase ist immer ein Thema. Und ich hatte das auch gerade wieder in einer, wo eine Betriebsschließung verhandelt worden ist, wo auch die Betriebsratsseite sehr diesen Verzögerungstaktik-Move gefahren ist. Und ja, das ist das, dieses Time vs. Money so ein Stück weit, wo man dann schauen muss, wie man das wieder eingefangen bekommt.
Ja, das bringt mich dann eigentlich eh zum nächsten Thema Sozialpläne, weil ich nehme an, dass es da wahrscheinlich ähnlich ist wie bei uns. Ne? Also wenn es erhebliche Verschlechterungen gibt, dann ist so eine Maßnahme sozialplanpflichtig. Ja? In Österreich wird sowas durchgesetzt, im Zweifel auch durch so eine externe Schlichtungsstelle, wenn man sich nicht einigen kann. Und die Höhe ist aber absolut nicht in irgendeiner Form determiniert, dieser Sozialplanleistung. Die kann nach der Rechtsprechung sogar null sein, wenn der Betrieb einfach wirtschaftlich entsprechend schlecht dasteht. Aber es ist eben bei uns uns auch als eine der wenigen Sanktionen, wenn der Arbeitgeber dieses Informations- und Beratungsrecht verletzt, vorgesehen, dass dann die Sozialplanleistungen entsprechend höher auszufallen haben. Wie das dann genau bemessen wird, ist natürlich fast schon esoterisch, aber so müsste es dann die Schlichtungsstelle berücksichtigen, wenn das nachgewiesen wird. Wie ist denn das in Deutschland mit den Sozialplänen?
Das Stichwort Esoterik gefällt mir wirklich ganz, ganz gut. Auch das ist in Deutschland weit verbreitet, muss man sagen. Also das heißt, die Bemessung eines Sozialplanes bestimmt sich in der Praxis häufig nach solchen Kriterien wie, was haben wir denn in der Vergangenheit gemacht? Was hat der Wettbewerber gemacht? Und wie ist unser Bauchgefühl? Ja, und dann ist es typischerweise so, dass der Betriebsrat unter der Annahme agiert, dass die zu entlassenen Arbeitnehmer in absehbarer Zeit keinen Job mehr bekommen und wirklich in ihrer Existenz bedroht sind. Und der Arbeitgeber sagt, das ist ja alles gar nicht so schlimm. Und dann gibt es irgendwie eine gefühlte Wahrheit und man bewegt sich so ein bisschen aufeinander zu und hat dann irgendwie so einen Kurs, der möglicherweise von den Parteien akzeptiert wird oder erst nach einer aufwendigen Einigungsstellenrunde akzeptiert wird. Der gesetzgeberische Ansatz sieht aber vollkommen anders aus an der Stelle. Und wir bei Puschwalig versuchen uns auch viel stärker an dem gesetzlichen Konstrukt an der Stelle zu orientieren. Der gesetzliche Ansatz ist, dass der Sozialplan die Aufgabe hat, die aus dem Arbeitsplatzverlust entstehenden wirtschaftlichen Nachteile abzumildern oder zu kompensieren. Kompensation heißt maximal Ausgleich von 100% des Nachteils, nicht mehr als das. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, der aber in dieser esoterischen Herangehensweise ganz häufig gar nicht identifiziert werden kann. Und jetzt ist es eben so, dass in Deutschland, jedenfalls in den letzten Jahren, aufgrund des Fachkräftemangels, die Arbeitslosigkeit jedenfalls in Bereichen, wo wir über qualifizierte Beschäftigung sprechen, sehr niedrig war und auch der Bedarf an Arbeitskräften sehr hoch war. Das heißt eben auch, die Dauer der Arbeitslosigkeit relativ niedrig war, die zu erwarten war. Und eben in einigen Branchen auch der Jobwechsel sogar dazu geführt hat, dass Gehaltserhöhungen durchgesetzt werden konnten. Also das heißt, dass de facto gar kein Gehaltsnachteil entsteht. Und wir haben in unserer Verhandlungspraxis eine Idee entwickelt, letztlich diese Verhandlungen auf eine Datenbasis zu stellen. Und zwar fragen wir bei unseren Mandanten Personaldaten ab und die Berufsgruppen der betroffenen Mitarbeiter inklusive der Gehaltsdaten. Und man bekommt unter anderem von der Bundesagentur für Arbeit regional bezogen Stellen- oder berufsgruppenspezifische statistische Werte über die zu erwartende Dauer der Arbeitslosigkeit und, soweit es um Gehälter geht, die unterhalb der Beitragsbemessungsgrenze liegen, auch aussagekräftige Werte im Hinblick auf das im Markt zu erzielende Durchschnittsgehalt. Ja, also es gibt jedenfalls Referenzwerte. Es sind natürlich statistische Werte und die bilden keine objektive Wahrheit ab, aber sie sind jedenfalls erstmal konkreter als ein Bauchgefühl. Und wir analysieren diese Daten dann und errechnen aufgrund dieser statistischen Daten den wirtschaftlichen Nachteil, der sich aus der Dauer der Arbeitslosigkeit ergibt, den wirtschaftlichen Nachteil, der sich aufgrund einer Gehaltsdifferenz im Markt ergeben kann und den wirtschaftlichen Nachteilen, die sich aus geringeren Rentenbeiträgen ergeben können. Also das heißt, das sind im Wesentlichen die drei Säulen. Okay. Und es gibt eine Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, die sagt, eine Untergrenze von einem Sozialplan, also ab dem er angemessen ist, liegt etwa bei der Kompensation eines Drittels des Nachteils, der auf die Arbeitslosigkeit entfällt. Also wir haben drei Säulen, ein Drittel von Säule 1, das ist die Untergrenze. Und die Obergrenze ist die volle Kompensation dieser drei Nachteilssäulen. Jetzt haben wir das Thema, wir haben keine objektive Wahrheit und natürlich ist das immer eine zukunftsbezogene Betrachtung, während unsere statistischen Daten eine vergangenheitsbezogene Betrachtung darstellen. Aber es ist eben so, dass wenn man beispielsweise in einer Einigungsstelle ist, der Einigungsstellenvorsitzende sehr genau weiß, wenn er einen Spruch fällt, also das heißt eine Entscheidung mit der Mehrheit der Mitglieder, also über die Köpfe einer Seite hinweg, dann ist dieser Spruch anfechtbar, wenn die Vollkompensation überschritten wird. Und wir argumentieren daher in der Einigungsstelle, das ist unsere Herleitung des wirtschaftlichen Nachteils. Und sollte der Spruch der Einigungsstelle höher ausfallen, werden wir eine Anfechtung in Erwägung ziehen. Und das kippt das Kräfteverhältnis in den Verhandlungen ganz erheblich. Also das heißt, wir nennen das bei uns datengetriebene Verhandlungsführung. Und wir merken, dass zumindest in den letzten Jahren mit diesem Verhandlungsansatz damit erhebliche Einsparungen zu erzielen waren.
Ja, das ist total interessant, weil bei uns hat man diese, weil der Gesetzestext ist ja fast gleich. Also da geht es also auch um die Maßnahmen zur Beseitigung, Verhinderung, Abmilderung und so weiter der Nachteile. Aber bei uns ist es eigentlich traditionell so, aber es gefällt mir sehr gut, sollten wir überlegen, auch zu machen, dass man wirklich ausschließlich auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Betriebes, der den Sozialplan bezahlen muss, dann abstellt und eher sich danach bemisst und überhaupt nicht quasi den Ansatz verfolgt, dass man jetzt schaut, welche Nachteile die Arbeitnehmer haben. Also indirekt tun wir das, indem wir eben das Dienstalter, das Lebensalter, Sorgepflichten für Kinder und sowas, das wird meistens in einer Art Formel, dann gibt's Punkte und nach diesem Punkteschema wird das Geld, das halt insgesamt da ist, aber das ist eigentlich wahrscheinlich in Bezug auf den Gesetzeszweck die richtigere Auslegung, die ihr da habt. Wir haben allerdings auch viel weniger Rechtsprechung zu dem Thema, weil wir haben zwar viele Sozialplanentscheidungen der Schlichtungsstellen, aber ganz wenig Anfechtungen dieser Entscheidungen, deswegen haben wir auch keine höchstgerichtlichen Korrekturen meistens. Aber ja, das ist ein sehr interessanter Ansatz, das gefällt mir gut.
Wobei diese wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, die auch nochmal als korrektiv berücksichtigt werden kann, ne? Also wenn ich als Unternehmen quasi kurz vor Insolvenz bin, dann kann das sogar nochmal nach unten entsprechend abkorrigiert werden. Losgelöst von diesen Grenzen, die Tobi gerade aufgezeigt hat, diese Unter- und Obergrenze. Ne? Das gibt's ja auch. Theoretisch gibt es auch einen Sozialplan Null in Deutschland. Ne?
Absolut, den gibt's. Und auch ein weiterer Aspekt ist, dass es in aller Regel jedenfalls keinen sogenannten Konzerndurchgriff gibt. Also das heißt, es kommt auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der rechtlichen Einheit an, die von dem Stellenabbau betroffen ist tatsächlich. Ja. Es gibt Ausnahmen von diesem Grundsatz, ist tatsächlich ein Ausnahmefall, wenn beispielsweise im Vorfeld die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit bewusst reduziert worden ist, um eben das Sozialplanvolumen zu reduzieren. Oder wenn Gewinnabführungs- und Beherrschungsverträge dort bestehen, dann wird man nach der Rechtsprechung bei Vorliegen weiterer Voraussetzungen zu einem sogenannten Konzerndurchgriff kommen.
Mhm. Aber vielleicht da ganz kurz zur Erheblichkeitsschwelle, weil in Österreich ist es ja so, bevor man wirklich dann einen Sozialplan verhandelt, prüfen wir ja zunächst, ist überhaupt die Erheblichkeitsschwelle gegeben, damit gemeint, wie viele Mitarbeiter sind betroffen, wie viele nicht. Da gibt es in Österreich jetzt keine prozentuale Schwelle, die das Gesetz normiert. Wie ist das in Deutschland? Gibt es da eine festgesetzte Schwelle von Mitarbeitern?
Also der erste Punkt ist ja immer, wann muss ich einen Interessenausgleich Sozialplan verhandeln? Immer dann, wenn ich eine Betriebsänderung habe. Und jetzt beim reinen Personalabbau gibt es halt so gewisse Schwellenwerte, die vorgesehen sind. Je nach Betriebsgröße muss ich über eine gewisse Schwelle kommen. Man kann sich grob, kann man sagen, 10%. Wenn die überschritten ist, dann bin ich halt in der Interessenausgleich Sozialplanpflicht. Ja, also ein Betrieb mit 50 Mitarbeitern, da muss ich halt dann halt die entsprechende Schwelle überschreiten und dann bin ich schon, dann habe ich eine Betriebsänderung und die muss ich dann entsprechend verhandeln und dann im Ergebnis auch einen Sozialplan abschließen, den ich notfalls über die Einigungsstelle erzielen kann.
Also die Rechtsprechung zieht dort die Schwellwerte heran, die auch für eine Massenentlassungsanzeige.
Ja, wollte gerade sagen, das klingt danach. Ja.
Da gibt's dann eine Staffelung nach der jeweiligen Betriebsgröße und da muss man dann nochmal im Einzelnen genau nachschauen. Es gibt einen Aspekt, den man dabei berücksichtigen muss, so gerade wenn wir jetzt über Stellenabbau sprechen, schaut man da zunächst erstmal auf die Leute, die hinterher keinen Arbeitsplatz mehr haben. Ja, aber das ist nicht, das umfasst nicht die vollständige Zahl der von der Betriebsänderung betroffenen Arbeitnehmer. Weil wenn wir uns jetzt vorstellen, wir halbieren einen Betrieb, dann ändert sich natürlich auch die Arbeitsteiligkeit. Und auch für die verbleibenden Mitarbeiter sind häufig Rollenveränderungen mit dieser Personalreduzierung verbunden. Und wenn sich die Rolle von einzelnen Leuten verändert, dann sind die auch betroffen im Sinne dieser Tatbestandlichkeit. Und auch die muss man in diese Schwellwertbetrachtung mit einbeziehen.
Ja. Na, dann ist der große Unterschied, glaube ich, der, dass wir auch, also bei uns ist auch zum Beispiel die Schwelle der Massenentlassung ist bei uns auch dann automatisch, führt dazu, dass eine Betriebsänderung vorliegt, ja, und die ganzen Informationsberatungsrechte getriggert werden. Aber die Sozialplanpflicht hat eben bei uns keine eigenen Schwellenwerte und die Judikatur ist durchaus etwas erratisch dazu. Ja. Also wir würden, also da gibt es Leute, die vertreten, das muss weit über 50% sein. Und es gibt welche, die sagen eben, es fängt bei 20% an, aber auf jeden Fall anscheinend später als bei euch. Also in der Betriebsänderung ist nicht gleich auch Sozialplanpflicht bei uns. Also das ist ein großer Unterschied. Ich würde vielleicht noch ganz gern zur Rolle der Gewerkschaften in solchen Prozessen kommen, weil in Österreich ist es tendenziell so, dass größere Betriebsänderungen schon auch immer die Gewerkschaft auf den Plan rufen. Formal sind die allerdings nicht verhandlungsbefugt jetzt für Sozialpläne oder so, aber es gibt natürlich, sagen wir mal, nahe Verhältnisse und die mischen sich dann schon auch ein. Wie ist das denn in Deutschland?
Ja, ist ähnlich, ne? Also die haben kein gesetzliches Beteiligungsrecht bei Interessenausgleich, Sozialplanverhandlungen, also kein eigenes Verhandlungsmandat. Aber, und das muss man sicherlich berücksichtigen, der Einfluss auf den Betriebsrat kann sehr groß sein. Ja, oftmals sind Betriebsratsmitglieder auch Gewerkschaftsmitglieder. Das heißt, die haben eine unterstützende Funktion bei Verhandlungen, können eine gewisse strategische Macht ausspielen und vor allem auch ein Druckmittel. Das heißt, die können die Belegschaft besser mobilisieren, können zu Streiks aufrufen im Rahmen eines tariflichen Kontexts. Und man muss letztendlich auch nochmal die eigene tarifliche Regelungsebene berücksichtigen, die parallel laufen kann. Das heißt, in der Konsequenz können die auch einen Tarifsozialplan verhandeln oder zumindest den Arbeitgeber zu entsprechenden Verhandlungen aufrufen und das auch gekoppelt mit anderen tariflichen Zielen über einen Streik notfalls erzwingen oder halt über entsprechende Standortbeschäftigungssicherungstarifverträge und dergleichen. Das heißt also, man kann da als Arbeitgeber, sage ich mal, auch von beiden Seiten in die Zange genommen werden, wenn nicht nur, sage ich mal, dieser unterstützende Funktion gegenüber dem Betriebsrat vorhanden ist. Wobei das auch, muss man auch sagen, oftmals gerade in großen Konzernen ist nicht auszuschließen, dass sich Betriebsrat und Gewerkschaft gar nicht immer so eine Sprache sprechen, ne? Und da jeder versucht, sein eigenes Ziel zu erreichen.
Ja, genau. Also da gibt es keine Kongruenz. Ne? Man muss eben sagen, die Gewerkschaften vertreten ihre Mitglieder, die Betriebsräte vertreten die Arbeitnehmer. Und gerade in Betrieben, wo der Organisationsgrad, also das heißt der Anteil, der in der Gewerkschaft finde ich, Mitarbeiter nicht so hoch ist, da gibt es eben doch durchaus erhebliche Diskrepanzen. Also der Gesetzgeber nimmt da eine sehr klare Abgrenzung der Tanzbereiche bei davor. Ne? Aber wie Jerry gerade schon sagte, in der Praxis kommt es häufig zu Überlappung und einer Kombination der sagen wir mal, Wirkungshebel, die beide Parteien irgendwie haben. Das funktioniert aber, muss man fairerweise sagen, auch nicht nur in eine Richtung. Es gibt auch durchaus Situationen, gerade wenn man jetzt konzernweit irgendwie restrukturiert, wo möglicherweise Uneinigkeit zwischen einzelnen Betriebsratsgremien besteht und der Arbeitgeber Schwierigkeiten hat, gewisse einheitliche Standards durchzusetzen, wo dann eine Gewerkschaft durch einen Tarifsozialplan durchaus sowohl rechtlich wie auch faktisch, diplomatisch eine gewisse Glättung mit herbeiführen kann. Also das heißt, man darf die als Machtfaktor an der Stelle auch als konstruktiver Machtfaktor nicht unterschätzen. Es ist nämlich so, dass tatsächlich bei einigen Gewerkschaften der Ernst der Lage der Wirtschaft erkannt wurde und es jetzt nicht mehr nur noch klassisch darum geht zu verhindern, sondern es geht um auch eine langfristige Absicherung der Arbeitsplätze und auch eine Herstellung der Ertragsfähigkeit der Unternehmen. Also das wir erleben also gerade in jüngerer Vergangenheit häufiger die Diskussion, dass man sagt, wenn ihr vollständig blockiert, dann werden wir in einem halben Jahr wieder zusammensitzen. Also lass uns lieber jetzt schauen, wie wir eine wirklich tragfähige Lösung hinbekommen. Und da kann man jetzt jedenfalls nicht sagen, dass jede Gewerkschaft dort nur in Fundamentalopposition geht, sondern es dringt auch da, nicht überall, aber vereinzelt durchaus die Überzeugung durch, dass man hier gemeinsam an einem Konzept arbeiten muss, weil man eben in einem internationalen Wettbewerb steht. Ja? Und wir haben durchaus von unseren international aufgestellten Mandanten sehr betrübliche Nachrichten bekommen, dass eben eine Investitionsentscheidung in Deutschland momentan eher nicht so attraktiv aussieht im Vergleich zu anderen. Und an dem Punkt sitzt der deutsche Arbeitgeber und die deutsche Gewerkschaft wieder in einem Boot. Das muss man sagen.
Na, ich bin ganz verblüfft, wenn ich das alles höre, wie das in Deutschland ist, weil vielleicht ganz kurz, wie es bei uns eigentlich ist in der Praxis, weil Sie ja gesagt haben oder weil ihr gesagt habt, der Betriebsrat hat einfach die Möglichkeit, sehr viel zu verzögern. Wir betreuen gerade eine Restrukturierung und da ist es wirklich so, am Montag haben wir den Betriebsrat entsprechend informiert nach 109 und am Freitag beginnt man schon mit der Umsetzung der Maßnahmen. Also da geht das relativ zügig.
Ja, vor allem sind unsere Betriebsräte jetzt auch nicht so, wie soll man sagen, verhandlungsmotiviert, weil eben auch nicht viel zu verhandeln ist. Ich fand es wirklich wahnsinnig spannend, könnte jetzt noch Stunden weiterreden und würde auch anregen, dass wir das irgendwann mal zu einem anderen Thema wiederholen, weil ich glaube, dass die deutsch-österreichische Zusammenarbeit auch in den Unternehmen ja groß ist und das, glaube ich, daher viele auch in Deutschland und in Österreich gleichzeitig interessiert, diese großen Unterschiede. Ich kann nur wiederholen, was ich immer wieder als Werbung auch für Unternehmen, für die Ansiedlung in Österreich sage, kommen Sie nach Österreich, weil wir haben, was Mitbestimmungsrechte, gerade eben wirtschaftliche Mitbestimmungsrechte betrifft, hier wirklich einen offensichtlich auch im europäischen Vergleich sehr niedrigen Standard, wenn man das als Werbung anbringen will, und können eben auch viel schneller restrukturieren offensichtlich als in Deutschland. Also insofern kommen Sie und verändern Sie sich auch gerne bei uns, wir helfen Ihnen gerne. Und wenn Sie in Deutschland sind, gehen Sie bitte zu Tobias und Terry und lassen Sie sich dort helfen. Danke euch fürs Kommen, super spannend.
Danke.
Vielen Dank,
vielen Dank.
Hat Spaß gemacht.
Und damit sind wir am Ende dieser Folge von Legal Leading angekommen. Wir haben heute gehört, dass Restrukturierungen in Deutschland und Österreich zwar oft denselben wirtschaftlichen Herausforderungen begegnen, die rechtlichen Rahmenbedingungen für deren Umsetzung jedoch sehr unterschiedlich ausgestaltet sind. Insbesondere die Rolle von Betriebsräten und Gewerkschaften sowie deren Einfluss auf den Restrukturierungsprozess unterscheiden sich deutlich. Vielen Dank an unsere Gäste für die spannenden Einblicke und den offenen Austausch. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie Legal Leading auf Ihren bevorzugten Podcast-Plattform und empfehlen Sie uns gerne weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Legal Leading.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.